Die heutige Folge wird dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Und mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.
Oh, Casillas! Performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back, and it comes, Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah! Courtois again!
What a save!
Fantastic save!
Jordan Pickford, you beauty!
Folge 81 des Keeper-Analyse-Podcasts und wir wollen sprechen über den 20. Spieltag der Männer-Bundesliga und wie immer mache ich das nicht alleine. Ich hatte es euch ja eigentlich letzte Woche schon angekündigt, wir sollten hier eigentlich zu dritt sitzen, aber bei Paul geht es leider nicht. Beste Genesungswünsche an dich, Paul, dass es dir hoffentlich bald wieder gut geht mit deinem Knie. Und der andere hier im Bunde, der hat es, wie beim letzten Mal, auch wieder geschafft. Tino, schön, dass du wieder da bist.
Ey, grüße dich, Sascha, und in die Runde.
In die ganz kleine Runde, genau. Wie gesagt, Genesungswünsche in Richtung, wo er mittlerweile sitzt, Turmbergklinik, Paul. Hoffen, dass es dann schnell wieder besser geht, dass du auch wieder hier einsatzfähig bist, auch bald mal im Podcast, vielleicht sogar mal in dieser Dreierrunde. Bevor wir jetzt starten.
Übt man ja schon länger dran in der Dreierrunde.
Ich wollte gerade sagen, wer jetzt hier hinter den Kulissen mal blicken möchte, das geht jetzt auch schon seit fast einem halben Jahr, dass wir mal versuchen, hier irgendwie so eine Dreierrunde hinzubekommen. Aber der Fußballgott will es anscheinend nicht, deswegen ärgerlich. Aber wir versuchen es trotzdem weiterhin, dass wir euch da auch mal wieder eine Dreierrunde hier bieten können, hier am Keeper-Analyse-Podcast, bei dem es diese Woche, wie gesagt, um den 20. Spieltag gehen soll. Und bevor wir beginnen, noch ein kurzer Hinweis. Ihr könnt uns oder diesen Podcast hier natürlich wie immer mit unterstützen finanziell. Macht es einfach wie Erik Loschan vom ESV Köln, Olympia Köln, wenn ich das richtig gelesen habe. Der hat auf ko-fi.com/Keeper-Analyse, also ko-fi.com, den Podcast hier unterstützt. Auch eine echt geile Website, die dort haben bei Olympia Köln. Also für Fußballvereine gar nicht mal so übel. Hat mich irgendwie sehr überrascht, wie cool das dann doch aussah. Das wollen wir gar nicht weiter groß herumfackeln, Tino. Wir fangen einfach mal an mit dem 20. Spieltag der Männer-Bundesliga und beginnen mal beim Spiel zwischen SC Freiburg und dem VfB Stuttgart, bei dem es 4 Tore gab. Und über alle 4 Tore würde ich gerne mit dir sprechen, weil alle 4 waren irgendwo diskutabel oder hatten halt irgendwas Verrücktes dabei. Wir beginnen mal mit dem 1:0 von Dennis Unterhaft, dem ein wunderbarer öffnender Pass von Waldemar Anton hervorgegangen ist. Also wirklich Chef's Kiss, dieser lange Ball da in die Spitze. Unterhaft nimmt den Ball dann super an und mit und schließt dann ab aufs lange Eck. Aber bei der Situation dachte ich mir trotzdem, als Torhüter Noah Atubulu, irgendwie hat es mir nicht ganz so gut gefallen. Also wir hatten jetzt die letzten Woche immer mal Situationen dabei, glaube ich, sogar die letzten 3 Folgen am Stück müssten das sogar gewesen sein, in denen Atubulu jeweils flache Gegentore ins lange Eck bekommen hat und alle Schüsse folgten irgendwie so demselben Muster. Also Atubulu hat einen etwas breiteren Stand, macht einen Auftaktsprung, springt in einen extrem breiten Stand hinein und drückt sich dann fast nur über die Fußspitze ab, also setzt den Fuß extrem weit nach innen, und kommt dann irgendwie nicht so richtig so ins lange Eck. Wie hast du dieses 1:0 von Undav gesehen? Oder gehe ich jetzt zu hart mit ihm da ins Gericht?
Also ich bin da auch eher so der Meinung, du gehst wirklich hart mit ihm ins Gericht. Wenn man aber die Statistik von Atubulu anguckt, er kriegt mit die meisten Schüsse aufs Tor und auch die meisten Gegentore daraus, die da resultieren.
Nur 61% abgewehrte Schüsse dieser Saison. Drittschwächste Wert in der Bundesliga.
Ich würde mal sagen, an den guten Tag hat er ihn, aber so eine richtige Beteiligung würde ich ihn jetzt, aus meiner Sicht, meiner persönlichen Meinung, würde ich jetzt nicht ihm geben, weil er war wirklich straff geschossen, der Ball dreht sich auch noch weg von ihm, auf die lange Ecke, war schon ein guter Torabschluss.
Ja, aber auch ein Torabschluss aus 16 Metern, also vielleicht zur Tormitte waren es 17 Meter, weil Undav ja leicht rechts war, ein Torabschluss unter Druck, also was mich halt in dieser Situation wieder so stört, weil es halt wieder eine Wiederholung ist. Letzte Woche auch dieses Gegentor gegen Bremen, was ja auch so eine ähnliche Situation war, bekommt den Ball auch wieder ins lange Eck. Extrem breite Landung dann, setzt den Fuß sehr, sehr weit nach innen und bekommt dann nicht so richtig Dampf dahinter. Also der Typ, also mich wundert es ja, weil der Typ ja eigentlich so ein sehr guter Athlet ist und es dann trotzdem nicht schafft, so diese, diesen seitlichen Druck da reinzubekommen. Also es wiederhole mich da auch im Vergleich zur letzten Woche. Also es ist nicht, dass es eine komplett katastrophale Situation ist von ihm.
Nee.
Aber also, es ist wieder so eine komische Aktion, wo ich denke, ach, also woran hat es gelegen? So, das fragt man sich am Ende immer, woran es gelegen hat.
Ja. Irgendwie. Ja, vor allem, wenn du ja sagst, die, das ist jetzt dasselbe Muster von den letzten Wochen schon, die Gegentorsituation, ne, die werden das ja im Trainerteam und im Torwarttrainerteam ja definitiv auch, wie wir analysieren, vielleicht noch detaillierter. Ja, dass man dann irgendwie da die Gründe findet, warum es nicht reicht, dass er den Ball hält, dass er mit den Händen noch wirklich dort rankommt. Ja, man sieht jetzt ohne Videoeinstellung da auch nochmal, wenn man sich das dann auch nochmal anguckt, ja, der steht ziemlich weit rechts. Er kommt ja auch von weit außen. Also er kann eigentlich ja nur, er will eigentlich nur auf die lange Ecke zielen, den Ball mit Schmackes, was er ja auch macht.
Ja. Ja, wobei, also die Position, die er hat, die finde ich eigentlich ganz okay. Das variiert, glaube ich, immer so ein bisschen je nach Kameraeinstellung. Musst du mal schauen, mit der zweiten Einstellung dann quasi die so auf diese Frontalsicht, da ist die Position eigentlich ganz gut. Also da würde ich ihm jetzt gar kein großes, also eher dieses Ding, dass er schon sehr weit.
Den Abdruck.
Ja, also irgendwie, also der Abdruck, das gefällt mir überhaupt nicht. Also ich bin ja generell kein Freund von extrem breit oder extrem breit landen, dass man so eine A-Stellung hat, ne? Dass die Beine so extrem weit auseinander sind, wie bei Atubolo hier. Bin ich eh kein Fan von, weil es genau das ist, was wir jetzt bei ihm gesehen haben. Also das, die Zeit hätte es, glaube ich, immer noch hergegeben. Da werden wir nachher nochmal auf eine andere Szene schauen, von Alexander Schwolo, der da auch einen ähnlichen Auftakt oder kleinen Auftaktsprung hatte, aber natürlich nicht ganz so breit gelandet ist und auch den Fuß überhaupt gar nicht so weit nach innen gesetzt hat, wie Atubolo jetzt hier in dieser Situation. Dadurch finde ich, nimmt er sich sehr viel länger, also fast schon so einen halben Meter, und der Abdruck ist auch nicht wirklich weit, finde ich. Also,
nee, hat mich er tippelt auch so auf seiner Position, ne?
Ja, ja.
Hat gar keinen ruhigen Stand und tippelt und dann wahrscheinlich fehlt ihm da die Sekunde, den Bodenkontakt und dann wirklich den richtigen Abdruck noch zu kommen.
Würdest du ihn noch ein Stück weiter nach hinten ziehen? Also von der Grundposition, oder würdest du sagen, okay, die Höhe, die er jetzt erstmal hatte, war okay?
Vielleicht, das kann ich schon vorwegnehmen, in der nächsten Situation, wo wir gleich über Atubolo sprechen, da steht er auch relativ tief, ne? Deswegen, ich glaube, er ist so, also, weil er jetzt ohne der größte Torhüter ist, steht immer relativ defensiv da. Deswegen, also man könnte noch darüber nachdenken, aber wie du schon gesagt hast, also seine Position ist eigentlich schon eine gute Voraussetzung, um an den Ball gut ranzukommen.
Dann lass uns doch mal gleich über das 2:0 schauen. Also wenn man jetzt Atubolo hier in dieser Situation noch ein bisschen Schutz nehmen will, dann das, was du eingangs auch sagtest, der Ball dreht eher nach außen, war ordentlich Dampf dahinter, aber wir reden jetzt schon zum dritten Mal in Folge darüber, dass er da in so einer Situation nicht schnell genug in die Ecke kam und jeweils auch immer die rechte Ecke. Deswegen finde ich das schon mittlerweile so ein Punkt, wo man sagen muss, okay, war jetzt nicht nur eine Eintagsfliege, sondern kam auch des Öfteren vor. Ähnlich wie das zweite, muss ich auch sagen, das war auch so ein Fehlerbild, was ich einfach auch in dieser Saison schon immer mal gesehen habe, dass er auch, finde ich, zu früh da rausgeschoben hat oder halt auch nicht wirklich klar war, was er jetzt genau macht. Also wir haben da eine Situation von wiederum Dennis Undorf, der da beteiligt war, der zusammen mit Chris Führich dort sich über die linke Halbspur dort durchkombinierte. Führich kommt dann zentral vom Tor zum Abschluss, so 15, 14 Meter, würde ich sagen. Matze Ginter macht eigentlich noch den Weg von Atubolos rechter Seite zu, grätscht noch mit rein. Und ich finde halt komisch, dass Atubolo hier sehr früh schon irgendwie rausschiebt und dort irgendwie so eine 1 gegen 1 haben will, obwohl es noch gar nicht reif dafür wäre. Du hast ja schon angesprochen, dass er eher sonst immer so ein defensiver Torhüter ist. Also wahrscheinlich so ein Zentner wäre schon viel, viel eher rausgerannt gekommen, was meine
Aufgabe. Mutiger auf alle Fälle, manche.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt die richtige Lösung überhaupt war, dort rauszukommen. Also ich hätte ihn lieber erst hinten gelassen.
Ja, also ich glaube, in seiner Situation, wenn er da, wo er stand, stehen geblieben wäre, ne, er will einfach diesen Steckball dort noch irgendwie im Block setzen, den er dann auch viel zu früh setzt und deswegen, ja, und dann macht er für mich auch die falsche Seite zu. Ja, er schiebt mit links raus und dabei geht rechts von ihm vorbei.
Ja, na gut, aber wahrscheinlich dachte er sich, okay, Matze Ginter macht den Weg eben dort zu, wo Führich ihn reinschießt, also die von ihm aus gesehen rechte Ecke. Da war es dann nur konsequent, ne, dass er quasi seine linke Seite zumacht. Aber für mich halt auch wieder dieses Thema Position oder Impulskontrolle, ne, lässt sich viel zu früh nach vorne ziehen und hat dann eigentlich in dieser Situation, wo er dann steht, überhaupt gar keine Chancen. Das war jetzt auch kein, sag ich mal, Gewaltschuss, der jetzt irgendwie oben im Eck landete oder direkt im kleinen Tornetz einschlug. Also für mich auch hier wieder
so. Wenn er vorschiebt, dann wenn er vorschiebt vielleicht, dann muss er seine Position erstmal anpassen und abwarten, was passiert, ne? Weil er den einfach auch viel zu früh setzt,
ja,
den Block.
Ja, genau.
Und dadurch nimmt er sich raus. Hm.
Also er schafft es auch.
Dann kann er bloß noch hoffen, dass er angeschossen wird.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also er schafft es ja auch gar nicht in dieser Situation in diesem Tempo, was Führich dann auch hatte, diese Ablage von Undav kam auch sehr gut, sehr präzise, Führich dort im vollen Tempo dort in den offenen Raum reingesprintet. In der Zeit schafft man es gar nicht, aus seinem Fünfer, Atobodo stand 4 Meter vor seinem Tor, dort so schnell rauszusprinten und dann einen sauberen Block zu setzen und die Distanz auch zu Führich zu verkürzen, dass man überhaupt einen Block irgendwie setzen kann. Also war eigentlich genau dorthin, also hat eigentlich genau das gemacht, was man eigentlich überhaupt nicht haben will. Und nochmal, dieser Schuss war jetzt mit der Innenseite dann überlegt reingeschoben, hätte dann auch gerne mal gesehen, wie Führich abgeschlossen hätte, wäre Atobodo nicht nach vorne gegangen, ob Führich dann vielleicht sogar noch einen Kontakt gemacht hätte, weil wenn er den dann hypothetisch gemacht hätte, dann finde ich, dann muss er natürlich rausschieben, dann schon, aber so früh noch gar nicht, finde ich.
Nee, da auf alle Fälle hat er sich in seinen, wie er die Technik angewendet hat, da verspekuliert.
Mhm. Genau, also und verspekuliert ist auch eine sehr, sehr gute Überleitung, Tino, zum zwischenzeitlichen 1:2 der Freiburger. Eine Flanke von Vincenzo Grifo, der den Ball dort mit Schnitt zum Tor reingibt und Alex Nübel verspekuliert sich, verschätzt sich da aber mal maßlos. Ein Kübler köpft dort am Ende den Ball 5-6 Meter zentral vom Tor ein. Müssen wir jetzt hier einfach darüber sprechen, dass einerseits Rouault war es, glaube ich, der dort mit nach einem Zusammenprall draußen war, der auch ein wichtiger Verteidiger war, sicherlich auch bei Standards. Müssen wir auch darüber vielleicht reden, dass dann vielleicht die Zuhut noch nicht ganz stimmt, weil wenn wir jetzt schauen, Stuttgart verteidigte ja trotzdem dort unter anderem Waldemar Anton dort am 5-Meter-Raum und da sah es irgendwie für mich so ein bisschen aus, sieht man in dieser seitlichen Kameraeinstellung, als wäre es gar nicht Nübels Zuständigkeitsbereich, sondern müssten das eigentlich die Innenverteidiger dort klären. Oder findest du, da muss der Torhüter raus?
Dadurch, wo ich mir die Szene dann auch nochmal angeguckt habe, er kommt auch gar nicht so schräg nach vorne raus, um Richtung Ball zu kommen. Ne? Er läuft aber gerade ohne Sprung, ohne sich abzudrücken nach oben, um noch eine Höhe zu bekommen. Ja, und dann nimmt er sich völlig raus. Mhm. Genau, also wenn er rauskommt, denke ich mal, muss er quasi den Weg nach vorne suchen.
Ja.
Diagonal nach vorne.
Ja.
Genau.
Könnte vielleicht.
Aber an sich, der Ball kommt halt relativ weit, weit weg aus seiner Position und da muss er auch gar nicht dann hin. Mhm.
Stimmt, also Kübler steigt auch sehr, sehr hoch, also hat ein sehr gutes Timing auch, der Freiburger dort. Überspringt dort eigentlich alle. Da wird es dann auch schwierig, selbst für einen Nübel, der jetzt im Stehen, sag ich nur, die Arme hoch macht, oben dran zu kommen oder noch höher zu kommen als Kübler mit seinem Kopf. Aber für mich halt schon auch wieder so eine Situation, das war, was wir auch bei Nübel in dieser Saison immer mal gesehen haben, dass er schon ein sehr, sehr guter Keeper auch für den VfB ist, also sprich, für die Spielweise, die man hat, tiefer Spielaufbau, viel Einbindung des Torhüters, da ist Nübel extrem wichtig für Stuttgart. So hat er dann auch das erste Tor, glaube ich, mit eingeleitet, weil er da eingebunden wurde. Aber dann ist es trotzdem noch so, dass er bei allen guten Sachen, die er auch oft noch auf der Linie noch zusätzlich macht, in der Strafraumverteidigung immer mal Probleme hat. Gegen Bochum erinnere ich mich da auch noch an ein, zwei Szenen, die so ein bisschen unklar waren, wo er auch so ein bisschen zögerlich attackierte. Also ja, auch hier wieder so eine ganz komische Aktion, irgendwie ein komisches Timing. Und wie du schon sagst, er sprang gar nicht wirklich hoch, sondern lief eigentlich nur. Aber man sieht jetzt nicht irgendwie,
nimmt sich damit selber auch aus dem Spiel.
Ja,
weil dann unter seine Mitspieler ja auch noch im Weg stehen. Also unnötige Aktion da, gerade vor der Halbzeit.
Mhm. Aber findest du echt, dass da so viele dann noch im Weg standen? Weil es eigentlich so ist, hätte er einen einigermaßen lockeren oder einen freien Weg zum Ball gehabt oder Richtung Kübler halt irgendwie gehabt.
War jetzt nicht also so, wenn dass er hochspringt, jetzt, klar.
Genau, dann ja, aber es war jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie ein Freiburger ihn da geblockt hätte,
weil das war eigentlich die Bahn war schon frei, ne, aber dann
wenig konsequent einfach, was Nübel dort gemacht hat. Genau, und dann fiel ja am Ende des Tages noch ein drittes Tor für den VfB von Maxi Mittelstädt, was auf Twitter auch so ein bisschen, habe ich die Rückmeldung bekommen, im einen oder anderen als eher noch Torwartfehler aufgestoßen ist, als zum Beispiel das erste Tor, was ich ja eher als Fehler noch gesehen habe, von Acebolo, nämlich dieser Lupfer von Mittelstädt, auch war wiederum Dennis Undav beteiligt, der Mittelstädt sehr gut freigespielt hat. Mittelstädt dann aus spitzen Winkel war dann schon ganz klar so in dieser Zone 1, also nicht zwischen 5 Meter Kante, also 5 Meter Ecke und Grundlinie dort in dieser Zone war er. Luft den Ball dort über Acebolo drüber, der, muss man schon sagen, Tino, recht früh runtergeht, ne?
Ja, also quasi wieder wie beim ersten Gegentor, genauso wieder die Situation, setzt die Technik da, den Block viel zu früh. Genau. Und ja, und der Gegenspieler hat schon davor erkannt, dass er da mit einem Lupfer in die kurze Ecke da schon ganz gut dabei ist.
Ja.
Mit Torbeteiligung.
Hat auch, finde ich, auch wieder keine gute Distanz zum Schützen, um so früh jetzt irgendwie schon runterzugehen. Also,
ja.
Ich meine,
ja.
In so einer Situation. Weiß nicht, ob er dann sogar noch ein bisschen aggressiver noch vorschieben könnte, obwohl ich eigentlich immer ein Freund davon bin. Wobei, ne gut, ich sehe es hier nochmal in dieser Hintertorperspektive. Er stand schon so gut 2-3 Schritte über den Pfosten hinaus, also weiter vorschieben wird dann auch schwierig, glaube ich, ne?
Ja, also dann lieber nochmal, hätte er seine Position halten können in der Situation.
Und hoffen, und dann, dass der Verteidiger.
Schiebe ich nochmal vor oder bleibe ich stehen. Hm. Ja, genau, oder so.
Ja. Ja, komisches Spiel auf jeden Fall von ihm, von Atubodu wieder, ja. Wobei bei allen Toren sage ich auch, das sind alles keine Mussbälle, so, außer vielleicht das,
ja.
Vielleicht doch schon das zweite ist eher vielleicht noch ein Ball, wo man sagen kann, okay, muss einfach hinten bleiben, falscher Impuls dann nach vorne zu schieben, aber ja, so richtig zufriedenstellend ist der Trend jetzt in letzter Zeit irgendwie nicht, auch wenn es jetzt nie wirklich katastrophal war, da gab es ganz andere Torhüter, die an diesem Spieltag und auch generell in dieser Saison immer wieder Probleme hatten, in der Zielverteidigung, aber wirklich zufriedenstellend ist das für mich irgendwie nicht.
Nee.
Hat es vorhin schon mal gesagt. Ja, bitte.
Nee, also es war kein guter Tag, aber ganz schlecht reden braucht man es ohne, ne? Mhm. Dass jetzt krasse Fehler waren.
Ja, genau. Ja. Aber es ist halt trotzdem immer so ein Ding wieder, weil das hatte ich ja vorhin schon gesagt, hat die drittschwächste Abwehrquote Quote von abgewehrten Schüssen, also 61,7% laut Opta, nur Marcel Schuhn mit 60,5% und Robin Zentner mit 55,9% der abgewehrten Schüsse sind da schlechter. Und das ist halt alles auch so ein bisschen, erinnert mich auch so ein bisschen so an Alexander Schwolo so im letzten Jahr, glaube ich, wo er auch so dachte, naja, ist jetzt alles nicht komplette Katastrophe, aber wenn man dann trotzdem mal so das alles aufsummiert über die Saison, dann muss man schon sagen, es ist auch nicht so gut. Trotzdem reden wir ja über einen Torhüter, der jetzt seine erste Profisaison oder seine erste Saison in der ersten Bundesliga spielt. Er hat ja davor 2 Saisons in der dritten Liga. Aber man merkt ihm schon an, dass das ein anderes Niveau ist, finde ich.
Ja. Ja, gerade im Abstiegskampf ist es natürlich auch wichtig, dann die Mannschaft da im Spiel zu halten und die schwierigen Situationen für sich zu gewinnen.
Ja, das stimmt. Wobei jetzt Freiburg ist noch nicht im also Freiburg ist Platz 7, ne? Aber da gibt es ja trotzdem auch einen anderen Druck, ne, den man da eben hat, halt oben dran zu bleiben. Ne? Das stimmt schon, gebe ich dir recht. Aber hat jetzt eben 2 Spiele am Stück verloren, Freiburg. Deswegen ist man da auch schon ein bisschen anders unter Druck, als es vielleicht so in der dritten Liga war, wo man dann ja eher von 60 Sieger alt ist. Könnte
dann auch Saison wieder schneller nach unten gehen.
Ne? Wird man sehen.
Genau. Dann solche,
wird man sehen, absolut. Eine Mannschaft, die auf jeden Fall unten drin ist, ist Mainz 05. Das liegt auch unter anderem daran, dass man jetzt am Wochenende schon wieder nicht gewonnen hat und auch erneut kein Tor erzielt hat. Mit 1-0 unterlag man Werder Bremen. Und auch das Gegentor, ja, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, Zentner 55% der Schüsse ab, oder fast 56% der Schüsse abgewehrt nur. Darunter war jetzt auch ein Tor, also Bremen hat am Wochenende gegen Mainz ein einziges Mal auf das Tor geschossen. André Bellic ein Nebenstor, drüber, wie auch immer. Und dieser einzige Schuss hat halt gereicht, dass Bremen gewinnt. Und diese Situation, wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, dass Atubodu auch so eine, sich hat zu sehr ziehen lassen, keine Impulskontrolle so richtig hatte, muss man hier, finde ich, bei Zentner auch sagen. Also es war natürlich auch so eine unglückliche Situation, wie dort, ich glaube, Sepp Vandenberg war es, der dort Tom Kraus von hinten an den Rücken schießt und dann kommt Duckstadt glücklich aus der Drehung dort, aus der Drehung dort zum Ball, aber ich weiß auch nicht, also Zentner, ob man da schon sofort nach vorne schieben muss, weil Dux war ja wirklich gerade in der Drehung und es war jetzt eh klar, okay, der Typ, der schießt jetzt sofort, eine Ballannahme kann man ja eh dann noch entweder korrigieren, indem man dann halt noch vorschiebt als Torhüter oder halt der Verteidiger klärt dann irgendwie, aber ich finde nicht, dass Zentner dort sofort dort rausschieben muss. Das sieht man dann auch bei der Parade oder bei der Art der Parade, also hat er null Gleichgewicht, null Balance dort, um den Ball dann irgendwie zu parieren, also das war für mich auch so eine ganz ganz krude Szene. Leider wieder mal von Robin Zentner irgendwie, der sich wieder zu früh hat ziehen lassen nach vorn.
Ja, also ich verstehe ohne, warum er da versucht, mit einer Fußabwehr um den Pfosten zu lenken, anstatt einfach da auf seine Position zu halten und dann wahrscheinlich mit den Händen einen flachen Abdruck da hinzugehen.
Das kann ich, ich kann dir sagen, warum er das mit dem Fuß versucht, weil es gar nicht anders ging, weil er ja einfach nur nach vorn gerannt ist und einfach mitten im Laufen war, hatte er gar keine sichere Standposition, gar nichts. Ja. Dann hat er ja eigentlich aus dem Abschluss, Duk schießt aus etwa 10 Metern aus der Drehung heraus. Statt einen 10 Meter Abschluss hat Zentner ist dann so 4 Meter vorm Tor, hat dann auf einmal steht er mitten in dieser Red Zone, die man eigentlich ja nicht haben will, weil die Distanz zum Schützen so kurz ist, dass man weder gut irgendwie blocken kann, noch irgendwie in die Reaktion kommt. Also, das hat mir gar nicht gefallen. Oder also es kann auch sein, dass ich da jetzt wirklich zu hart bin, weil man denkt, okay, er hat jetzt halt in der Kürze der Zeit zu schnell versucht, irgendwie zu reagieren. Aber ich finde halt schon, wir reden jetzt hier über eine gestandene Bundesliga-Tote, der da, also der, ich finde, er musste nur seitlich rüberschieben.
Ja.
Auf jeden Fall nicht nach vorne.
Eigentlich unnötig, auf alle Fälle unnötig, die Situation, wie er es dann handeln wollte, warum er da einfach nicht geduldiger ist.
Ja, das sieht man bei ihm ja leider häufiger, dass er da sich zu sehr ziehen lässt, auch hier, ne, Impulskontrolle. Und auch nochmal, es war jetzt auch kein strammer Schuss von Marvin Duk, den er dort irgendwie aus der Drehung reingefeuert hat, sondern das war jetzt auch in der Reaktion oder hinten in der normalen Zielverteidigung kann Zender den, glaube ich, auch ganz gut trotzdem parieren. Muss nicht unbedingt festhalten, genau. Aber
wirklich.
Also, ja.
Genau, wenn er da seine Meter da so vor dem Tor steht, denke, oh, hat er bessere Chancen, den Ball zu parieren.
Mhm. Naja. Und dann war es jetzt, wie gesagt, eine Niederlage für Mainz 05, die nach wie vor unten drin stecken im Abstiegskampf. Unerwähnt bleiben sollte trotzdem nichts sein gegenüber Michael Zetterer. Sicherlich auch für Kommentatoren ein ganz schwieriges Ding, Zentner und Zetterer dort immer auseinander zu halten. Das ist der Albtraum eines jeden, der die beiden Namen hintereinander weg aussprechen muss. Zetterer würde ich nicht unerwähnt lassen, weil der hatte auch ein, zwei gute Aktionen, unter anderem diese eine Ecke, die er dort abgefangen hat und dann postwendend nach vorn abgeworfen hat, wirklich aus dem Vollsprint. Ihn schmeißt dort halb noch hinterher, wie er dort Justin Ginma dort noch auf die Reise schickte. Und das ist, finde ich, ein perfektes Beispiel, wie man eine Umschaltsituation machen muss. Nicht immer diese langen Abschläge, die sowieso irgendwie gefühlt nur im Niemandsland landen, von, weiß ich nicht, 100 Stück, kommen da vielleicht mal zwei an, die wirklich dann auch erfolgsversprechend sind für den eigenen Stürmer. Ob da jemals ein Tor daraus entsteht, wage ich auch nochmal zu bezweifeln. Also sieht man ja eh recht selten. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, einfach auf den Abwurf zu gehen, anstatt so einen Hüftdrehstoß zu machen, der immer so ein bisschen angeberisch daherkommt. Ne? Aber du, ja, ich habe ein Tortraining geübt, hat geklappt. Aber ne, also für mich ist Abwurf einfach Killer irgendwie.
Genau, weil er auch schön flach und wirft den Ball ihm quasi in die Bewegung schon rein.
Ja.
Ne, und bei dem hohen Abstoß kommt der Ball ja quasi von oben meistens, er hat noch eine viel, viel weitere Länge. Ja, und dann ist es meistens immer so ein 50-50-Ding, ne? Verteidiger oder Stürmer wäre meistens ja dann auch noch die Situation, dass der Verteidiger den Ball unterläuft, aber in der Situation war einfach auch die Unterzahl da gegeben, ne? Weil alle mal im Strafraum waren.
Genau, ja.
Also denke ich, hat er gut gewählt, eine gute Übersicht bewiesen.
Ja.
Genau.
Der Einzige, der das tatsächlich aus dem Hüftdrehstoß oder Dropkick lösen darf, ist Manuel Riemann, aber alle anderen dürfen es nicht. So. Riemann kann das sehr gut, das ist halt auch das Spiel vom VfL Bochum, die das sehr, sehr gut machen.
No.
Ja, aber ja, Riemann darf das, wobei ich habe jetzt auch am Sonntag Liverpool gegen Arsenal oder Arsenal gegen Liverpool geguckt hast, da haben sich Alisson und Raya dort auch einige ganz geile Konter initiiert. Auch wenn Alisson dort, wenn man das Spiel gesehen hat, ja, ein bisschen unglücklich war.
In dem Sahnetag auch.
Wollte gerade sagen, genau, nicht ganz so glücklich war. Aber David Raya von Arsenal hat das auch sehr, sehr gut gemacht, hat einige gute Konter auf Martinelli dort eingeleitet, hat mir auch sehr gut gefallen. Hm. Und das war auch genau wieder das Gleiche. Also schnelle Abwürfe ist immer wieder das beste Ding, was man machen kann. Und im Amateurbereich sowieso, weil Hüftdrehstoß wirklich sauber aus vollem Lauf, Sprint beherrschen, ohnehin, glaube ich, die wenigsten. Da kann man, glaube ich, dann so ab dritte Liga, vielleicht wenn du richtig guten Viertligator da hast. Die können das noch, glaube ich, ne? Sehr präzise, auch schöne flache Flugbahn. Wuff, genau. Aber ansonsten da hat sich die Redaktion zu Wort gemeldet. Ansonsten ist das, glaube ich, schwierig, ne? Dass man da das auch hinbekommt. Ja, du guckst mal kurz nach der Redaktion und ich würde mal schon weitermachen mit der nächsten Situation, die wir hier vorbereitet haben, nämlich das Spiel, was wahrscheinlich einigen Fußballromantikern das Herz hat höher schlagen lassen zwischen dem VfL Wolfsburg und der TSG aus Hoffenheim, was am Ende 2-2 ausging und auf das 1-0. Ach, da dachte ich auch, Mensch, Castells, also an wirklich guten Tagen machst du es auch anders? Oder wenn du da vielleicht ein bisschen besser im Spiel warst, wahrscheinlich hat er sich da ein bisschen runterziehen lassen, weil nur irgendwie ein paar 10.000 Mann und Frauen dort, oder Männer und Frauen dort im Stadion waren zum Sonntag. Aber da lässt sich Kassel
schon. Ist ja fast normal. Ja. Bei Wolfsburg, ne?
Ja, ist auch, also den Leuten, die da waren, die kann man ja keinen Vorwurf machen, die waren ja da. Auch die Hoffmann-Fans, die ja mitgefahren sind, aber ja. Zur Szene an sich von Castells oder zum Tor von Maxi Bayer, der das gut macht gegen Bonau, dort geht dort außen vorbei, finde ich, lässt sich Castells auch einen Tick zu weit dort irgendwie nach vorn ziehen, weil wir hatten jetzt Bayer schon in dieser Zone 1 drin, schießt quasi mit dem grundlinienahen Bein, also mit links, kann den Ball eigentlich nicht wirklich ins lange Eck schlänzen. Finde ich, muss Kassel jetzt gar nicht so weit krass vorschieben, und letztlich schießt ihm Maxi Bayer dann nur dort durch, wo es überhaupt ging, nämlich durch die Beine. Also Tick tiefer und da passiert nichts. Wenn Bayer natürlich noch einen nächsten Kontakt macht, dann kann er vorschieben, Kassels, aber hier finde ich, muss er nicht. Oder gehe ich auch da wieder mit ihm zu hart ins Gericht?
Nee, da sehe ich das genauso schon wie bei der vor uns besprochenen Situation. Er schiebt viel zu früh raus und nimmt sich da auch wieder raus. Wenn er auch wieder ein bisschen defensiver seinen Schritt nochmal abwartet, ich glaube, dann hat er bessere Möglichkeiten, da an den Ball zu kommen. Und dann war es natürlich maximal unglücklich, dass er dann durch die Hosenträger durchmarschiert, der Ball.
Er setzt aber auch diesen Block nicht so wirklich sauber, ne? Irgendwie.
Nee. Auch viel zu groß. Das, er wollte wahrscheinlich die lange Ecke abdecken mit seinem linken Bein. Und ja. Und die rechte Hüfte in dem Sinne war dann noch zu weit offen, dass der Ball da noch an ihm vorbeihuscht.
Oder und unten drunter durch, so, ne?
Oder unten drunter
durch. Durch die berühmten Hosenträger. Also hat mir auch nicht so wirklich gefallen. Kassels hatte dann auch im späteren Spielverlauf, glaube ich, noch bei dem Tor von Prömel auch noch so eine ganz komische Aufbausituation dabei, wo er den Ball dort im Zentrum Maxi oder an Arnold dort vorbeispielt und dann hat es hoffentlich irgendwie hinbekommen, dann noch das 2:1 daraus zu erzielen. Also wieder bei beiden Gegentoren hatte Kassels auf jeden Fall wieder seine Aktie dran. Ja, was soll ich dazu sagen?
Haben wir noch gesagt, er ist eigentlich eine sichere Bank für Wolfsburg, aber ne, du mir, glaube ich, gesagt, ne, vielleicht ist es jetzt oben im Kopf, dass seine letzte Saison ist.
Ja, und letztlich ist es ja auch so, ich würde mal kurz auf die Tabelle gucken, ich glaube, Wolfsburg hat jetzt auch die letzten Spiele ohnehin nicht so gut gespielt. Und dadurch hat man jetzt auch in der Liga, glaube ich, nicht so diesen absoluten Zug nach unten, den Blick nach oben. Also man steht jetzt irgendwie auf Platz 11. So, 23 Punkte, Platz 6 ist Frankfurt mit 31 Punkten und dann ja Abstieg oder Relegationsplatz 15 Punkte. Also man steht halt irgendwo im Nirgendwo, hat die letzten vier Spiele unentschieden gespielt. Vielleicht kommt er dann selber in so eine komische Lethargie dort rein. Und weiß ich jetzt auch nicht. Aber das Schöne ist ja, das Schöne, aber es geht ja trotzdem immer weiter. Für Wolfsburg, da geht es jetzt am Wochenende auch gegen Union ran in Berlin. Mal sehen, wie es dort aussieht, ob wir da wieder über eine Kassels reden müssen, der so ein bisschen phlegmatisch dort wirkt. Oder eben auch nicht.
Oder auch nicht, ja.
Genau. Hast du noch irgendwas zu Kassels zu sagen? Ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen das Wort abgeschnitten.
Nee, das ist jetzt, bei mir war es jetzt auch weg.
Ich wollte gerade sagen,
Dann war es nicht wichtig.
Sehr gut, dann lass uns mal weiter schauen zum hoffentlich wichtigeren Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach, bei dem ich auch gerne mit dir über das 2:1, das zwischenzeitliche, sprechen will von Harry Kane, was er mit dem Kopf erzielt. Wir haben dort eine Hereingabe von Leon Goretzka, nachdem der Ball vom Strafraumeck, vom linken aus seiner Sicht hereingelöffelt wurde. Moritz Sekulas steht recht tief, also steht vielleicht anderthalb Schritte vor seiner Linie und kommt dann hoch, versucht den Ball zu fangen, räumt dort noch Elvedi so ein bisschen weg oder springt Elvedi und Müller dort ins Kreuz. Ja, wie kann man die Situation besser lösen oder war es einfach nur gut gemacht von den Münchnern?
Also der Müller, der macht das natürlich clever, also der geht auf alle Fälle zu dem Ball hin und macht es natürlich den Nikolai schon dadurch schwerer. Und da haben wir aber wieder dasselbe Problem, ne? Er kommt gerade raus, ne? Anstatt den Weg zum Ball schräg nach vorne vielleicht zu nehmen. Und dann ist es natürlich maximal unglücklich, dass er da gar nicht die Möglichkeit hat, eigentlich den Ball zu erwischen, zu fangen, ne? Ich glaube, nicht mal Fausten wäre da eine Möglichkeit gewesen.
Na, er kommt
kontrolliert es nach vorne fausten.
Ja, aber er kommt da trotzdem leicht rein mit einer Hand. Und wenn er da, glaube ich, sich frühzeitig schon darauf festlegt, ich glaube, er hat Müller gar nicht so richtig. Ich glaube, er hat Müller gar nicht so richtig wahrgenommen und geht deswegen auch so ein bisschen langsam raus. Also man sieht ja trotzdem, wie er sich dann recht leicht dort von Müller wegdrücken und wegschieben lässt. In der Luft ist er überhaupt gar nicht stabil. Er landet dann ja quasi auch mit dem Rücken. Da macht dort eigentlich fast eine halbe Drehung oder eine
ja, das stimmt,
komplette Drehung in der Luft. Also so wirklich die Rumpfspannung war da bei ihm nicht gegeben. Deswegen würde ich mir davon ausgehen, dass er Müller vorher gar nicht so richtig wahrgenommen hat, wie er dort reinläuft. Aber trotzdem muss man ja davon ausgehen, der Ball kam an der 5-Meter-Linie runter, dass man da mit einer anderen
Präsenz.
Ja, ich hätte jetzt, Präsenz ist besser, ich hätte bei einer Ernsthaftigkeit gesagt, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen gemein gewesen.
Ja.
Aber ich finde, also da weiß ich nicht, ob da auch vorher ein Kommando nicht kam von Elvedi oder in Richtung Elvedi, ob der, aber auch da, also selbst wenn Müller dort nicht da gewesen wäre, hätte er halt irgendwie so Elvedi, wäre da, glaube ich, Elvedi dann im Rücken gesprungen. Deswegen weiß ich gar nicht, wie diese Situation dann richtig weitergegangen wäre, wenn Müller dort auch überhaupt gar nicht mit dabei, von der Partie gewesen wäre. Also für mich wäre die Faustabwehr hier die deutlich bessere Aktion gewesen. Du hast schon gesagt, er springt eigentlich nur so gerade nach oben, also kommt er nicht mit diesem berühmten Schwung in diese Aktion. Der Schritt, glaube ich, nach vorne ist auch recht klein, also er drückt sich dann sogar auch mit dem hinteren Bein eher ab, also macht dann den letzten Schritt, dann macht er quasi mit links, aber er drückt sich eigentlich mit dem rechten Bein ab, was hinten steht. Und deswegen kommt er auch gar nicht so richtig in die Höhe rein. Also das war dann auch technisch nicht ganz so sauber.
Mit dem linken Bein mehr zu schützen, ne? Gegen Müller.
Ja, aber andersrum wäre es ja besser gewesen, wenn er sich dort...
Ja, andersrum wäre es, weil die Flanke ja von der von der linken Seite kommt.
Also aus seiner, genau. Aus Stürmersicht links.
Aus seiner Sicht.
Torhüter-Sicht rechts und Stürmersicht kam es
so rum.
Oder Bayern-Sicht kam es von links, genau. Aber trotzdem muss man sagen, hatte vorher Nicolas eine sehr gute Szene, wo er einen Freistoß hält gegen Harry Kane, den er dort schön drüber hebt mit der Übergreiftechnik. Wird sich wahrscheinlich auch Oli Kahn gedacht haben, hey, schön, dass mal wieder in der Allianz Arena jemand technisch sauber einen Übergreifer hinlegt. macht aber auch dort, finde ich, genau das Richtige, was man da machen muss in solchen Situationen. Freistöße an der 16er-Linie oder aus kürzerer Distanz einfach versuchen, Torwart-Eck zuzumachen, das zuzuhalten, das verteidigen, was man verteidigen kann, wenn er in so einer Situation es geschafft hätte, Harry Kane in dem Fall, den Ball über die Mauer drüber zu heben, dass der Ball nach hinten ins Tor reinfällt, dann hat sich Glückwunsch gut gemacht. Kann man auch als Torhüter recht wenig machen, aber du wirst halt immer dafür kritisiert, wenn du halt zu früh dein Torwart-Eck verlässt und rüberschiebst, anstatt halt da zu stehen und versuchen, das zuzumachen. Ne? Weil da sagt dann niemand, ey, den muss er ja drüben halten, wenn er da in die Mauer reingeht, das ist genau seine Bälle, sondern geht immer nur ums Torwart-Eck, das muss halt zu sein. Das hat er, finde ich, gut gemacht. Sollte man auch nicht unterschätzen, diese ganze Situation an der Stelle.
Unterschätzen sollte man auf alle Fälle, ohne dass das Müller halt sehr gut macht, dass er seinen Körper dazwischen schiebt, ne, Nicolai, einfach das zu erschweren. Ne? Viele würden da wahrscheinlich schon abbrechen, ne, wenn immer das Signal kommt vom Torhüter, ne, dann ist es ja schon so ein halbes Abwinken bei manchen dabei. Ne, aber Müller einfach eklig, drahtig, macht das Nicolai natürlich dadurch noch schwerer, so wie es sein soll.
Das stimmt. Und dann ist wahrscheinlich immer so dieser X-Faktor für jüngere Torhüter, die jetzt auf dem Niveau dann halt immer so Probleme haben, wenn dann so ein verrückter Spieler, wie es ja eben Thomas Müller ist, einfach mal halt irgendwelche verrückten Sachen macht und einfach durchläuft, in der Hoffnung, dass halt irgendwas vielleicht noch rausspringt. Und das hat man jetzt gesehen, hat auch was gebracht aus Bayern Sicht. Machen wir mal weiter kommen zum letzten Spiel, das wir jetzt hier noch in unserem Podcast besprechen wollen, nämlich RB gegen Union Berlin. Ein Spiel, was aus Torhüter Sicht in zweierlei Hinsicht besonders war, denn einerseits kam Alexander Schwolo zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz für Union Berlin, war auch gleichzeitig sein 200. Bundesligaspiel überhaupt in seiner Karriere. Und auf der anderen Seite kam jetzt Peter Gulaschi wieder ins Tor, hat Janis Blaswich dann erst wieder vorerst den Rang abgelaufen. Dazu kommen wir vielleicht nochmal später, aber ich würde erst mit dir auf Alexander Schwolo schauen, der eine sehr gute Partie gemacht hat. Also als ich gelesen habe, Schwolo spielt, weil Frederik Rönno ist aus krankheitlichen Gründen nicht einsatzfähig gewesen, dachte ich mir auch so, hey, jetzt wird es aber ganz verrückt. Aber es war irgendwie so ein bisschen wieder Vintage Union Berlin, wo dann gefühlt jeder zum Magier wird, der auf einmal sich dieses Trikot mit dem FCU auf der Brust dort überstreift. Also eine sehr, sehr gute Partie von Schwolo. Ganz am Anfang hatten wir eine Situation gegen Loïs Openda, die Situation wurde dann wieder einkassiert, weil es angeblich abseits war, was dann aber nach VAR-Check nicht so gewesen wäre. Also Openda wird dort im Strafraum nochmal freigespielt von Dani Olmo. Und Schwolo, finde ich, macht es überragend, indem er einfach nach vorne schiebt, ein, zwei Schritte. Dann aber anders als was wir vorhin bei Robert Zender zum Beispiel hatten, kommt Schwolo, finde ich, rechtzeitig zum Stehen und dann, ja, super ins Abtauchen, tolle Handparade. Genauso muss es eigentlich sein, finde ich.
Sehe ich genauso, ne? Weil, wie du es schon gerade gesagt hast, mit maximal zwei Schritten nach vorne schieben, ne, passt er seine Position schnell an, sieht die Ausfuhrbewegung und hat dann natürlich dann schon den perfekten Stand, um dann noch rechtzeitig abzutauchen und vor allem mit viel Schwung sich da auch abdrückt, weil er halt steht, ne? Und jetzt sind wir die anderen Situationen davor, wo dann ein Block gesetzt wird, ein unnötiger, oder das Bein versucht wird auszufahren. Hat Schwolo das in der Situation überragend gemacht.
Schön, wie er dann auch, du hast schon gesagt, wie er dann auch in diese Abtauchbewegung reinkommt, ne? Lag auch daran, er hat jetzt nicht versucht, irgendwie seinen Fuß, sein Rechten in dem Fall, wo der Ball dann noch hinging, in die Ecke irgendwie aufzusetzen, ja, und dann, ne, sondern hat ihn weggezogen, kam diese berühmte Entlastungsbewegung, drückt sogar noch so ein bisschen mit dem Ball fern Beine ab, was ich immer ganz, ganz nice finde, wenn das Torhüter können, auch dieses Repertoire sozusagen, ne, nicht genug Zeit haben, um mit diesen klassischen Abdruck oder eine Fußsetzen in die Ecke plus Abdruck zu machen, dass man manchmal einfach zeitlich nicht schafft, ist klar, gerade aus Schüssen aus kurzer Distanz, dass man dann eben noch so diesen Abdruck übers ballferne Bein noch macht, ja, finde ich super. Ich tue das einfach können. Ganz hohe Schule.
Und was man in der Kameraeinstellung natürlich überragend sieht, ne, den Fokus auf den Ball, ne, er beobachtet es lange, die Situation, ne, und hat dann genau richtig gewählt, den Stand, dass er günstig steht.
Ja, super, stimmt. Parade. Sehr gut, sehr, sehr guter Punkt. Das sollte man auch nicht aus Acht lassen, diesen Fokus. Und wer sich das nochmal anschauen will, alle Szenen haue ich euch natürlich wie immer in die Shownotes rein, dass ihr das nochmal parallel dazu oder im Nachgang anschauen könnt, falls ihr das nicht gemacht habt. Und dann schauen wir mal noch auf eine andere Situation, die auch wieder gut gezeigt hat, was Schwolo eigentlich auch wieder für einen sehr, sehr guten Tag einfach hatte, trotz dieser zwei Gegentore, die Union da kassiert hat, nämlich wiederum gegen Dani Olmo hat einen Ball wunderbar, finde ich, aus der Langecke rausgefischt. Wir hatten jetzt hier einen Schuss aus dem, also Stürmersicht, halb rechts, und Schwolo kommt dort sehr, sehr gut in den Abdruck, finde ich. Anders als vorhin bei Atobodo geht der Ball ein bisschen zentraler, glaube ich, aber auch nicht viel. Also ich glaube auch, der Ball wäre dann, wenn er hinten ins Tor geht, trotzdem auch ein kleines Tor eingeschlagen, und Schwolo hat hier irgendwie ein bisschen mehr Spannung als Atobodo einfach vorhin in dieser Situation, oder?
Ja. Also wieder die Situation, ne? Er korrigiert kurz seine Position und kommt dann wieder perfekt in Abdruck. Und jetzt haben wir die Situation ja, dass der Ball ja auch wieder mit Schmackes vom Tor eigentlich ja weggeht und er sich richtig lang machen muss und mit den Fingerspitzen den Ball ja noch erwischt.
Ja, Fingerspitzen ist gut. Also er berührt ihn ja, also er lenkt ihn ja trotzdem schon ziemlich aktiv ab. Also es war eine super Parade. Also und nicht sagt, okay, kommt er jetzt irgendwie gut dran oder so gerade so dran, sondern lenkt ihn dort, finde ich, sehr deutlich rum. Das war ja auch, glaube ich, nochmal.
Und vor allem, und die Hand ist vor allem auch stabil, ne? Die knickt ohne weg.
Hat er wahrscheinlich den Klettverschluss vom Handschuh ordentlich zugemacht.
Neues Modell rausgekommen.
Genau. Was ich noch sagen wollte, auch ganz gut gefällt, so diese Ausführung auch, ne, wie er dort in den Abdruck reinkommt, also gar nicht so er macht auch einen kleinen Auftaktsprung, was, finde ich, ganz gar nicht so schlimm ist in so einer Situation. Distanz war immer noch gegeben zum Schützen. Und dann kommt er trotzdem nicht ganz so breit auf, ne? Also nee, er setzt jetzt auch nicht so extrem nach drüben.
Ne, und oder die Körperspannung, der Fokus wieder, der ist völlig gegeben bei Schwolo.
Ja, genau, und gut, dass du die Körperspannung ansprichst, denn ich finde, was man auch sehr gut sieht, dass auch hier wieder dieser Unterschied zu Atobodo, der so ein bisschen für mich vorher nach hinten gefallen ist. Gut, dass du sagst, sonst wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Schwolo schafft es ja trotzdem so, dieses leicht diagonal nach vorne hinzubekommen, dieses, ne?
Ja.
Und damit verkürzt man trotzdem auch gewissermaßen auch den Winkel durch sein nach vorne abspringen, abkippen, wie auch immer man es bezeichnen will in dieser Situation. Macht er ja, finde ich, auch sehr, sehr gut, Thema Körperspannung.
Ja. Also die Szene kann man sich immer wieder angucken. Ich denke, das wird er auch selber machen.
Ja, ja, hoffentlich.
Aber diese Körperspannung aus dem Sprunggelenk her, wie er sich da wegdrückt im Vorfuß, Wahnsinn. Finde ich stark.
Eine sehr gute Situation. Das werden wir auch sehen, ob dann Schwolo auch unter der Woche gegen Mainz dort im Tor stehen wird und vielleicht sogar auch eine ähnlich gute Leistung erbringen wird, wie er es jetzt hier gemacht hat. Hat mich auf jeden Fall irgendwie gefreut, dass er jetzt wieder so ein gutes Comeback hatte. Ja, wurde ja auch hier im Podcast einige Male sehr kritisch hier betrachtet von uns.
Ja,
deswegen
letzten ist es halt, Jahre auch, ja.
Genau, teilweise auch zu Recht, aber man soll ja trotzdem nicht vergessen, dass der Typ hier auch in Freiburg nicht zu Unrecht einer der besten Torhüter war in der Liga. Und ja, vielleicht hat er jetzt irgendwie wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Vielleicht braucht er einfach da irgendwie, weiß ich nicht, einen Wald um sich rum, den Schwarzwald ja. Oder in Köpenick, da irgendwie ein paar Bäume, dass er da wieder zu seiner inneren Mitte findet. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, diese Partie von ihm.
Kann man echt gespannt sein, wie das Trainerteam das entscheidet, ne? Nimmst du quasi jemanden, der eine gute Performance gezeigt hat, nimmst du den wieder aus dem Tor raus oder nimmst du die Nummer 1 wieder zurück? Mhm.
Naja, also ich glaube jetzt speziell jetzt mit Blick auf das Spiel jetzt am, ich weiß gar nicht, die spielen glaube ich am, Moment, da muss ich jetzt schauen, man spielt genau am Mittwoch gegen Mainz, in Mainz, deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass Renault dort noch nicht sofort wieder fit sein wird, je nachdem, was er jetzt hatte, man weiß es natürlich nicht, oder dass es vielleicht so eine ähnliche Situation wird, wie jetzt auch bei Borussia Dortmund, hat ja auch Alex Meyer jetzt am Wochenende wieder gespielt, oder am Freitag wieder gespielt gegen den ersten FC Heidenheim, deswegen kann ich mir da vorstellen, dass man da nicht zu früh irgendwie will, dass die Jungs da wieder mit einer Erkältung wieder da reinkommen oder mit irgendeiner Grippe. Ich weiß ja nicht ganz genau, was Schrönhut hatte. Aber ich glaube, wenn er jetzt schon am Sonntag ausfiel, dann wird es Mittwoch jetzt wahrscheinlich wieder zu früh kommen für ihn. Deswegen gehe ich mir stark davon aus, dass Schwolo wieder spielen wird.
Ich denke mal, auch gerade mit der Todesgeschichte von dem Regensburger, ne, der hat ja auch einen dem Virus, ist man da ein bisschen vorsichtiger jetzt momentan um die Gesundheit der Fußballer und Erkrankung auf das Herz.
Genau, also und dafür hat man ja auch letztlich zweite Torhüter, die ja mittlerweile, wenn man das mit Torhütern vor 10, 15 Jahren vergleicht oder Torwart-Duos, Trios vor 10, 15 Jahren vergleicht, hat man ja mittlerweile auch eine ganz andere Breite einfach da im Torwart-Team. So, damit dann eben, also damit man eben auch sich im Falle einer Verletzung, Krankheit, was auch immer, da auch eine sehr, sehr gute Nummer 2 ins Tor stellen kann, bevor man da.
Ich denke, kein Verein holt sich eine Nummer 2 und hat dabei Bauchschmerzen ins Tor zu stellen. Mhm.
Wir sehen es ja, trotzdem immer wieder, man bekommt ja immer wieder zu Einsatz oder die Nummer 2 bekommt ja überall immer Einsatzmöglichkeiten, jetzt mal vielleicht Hoffenheim oder so mal ausgenommen. Ich glaube Heidenheim auch, und aber ansonsten haben wir fast alle Teams irgendwie ihre Nummer 2,
die sie schon mal spielen. Ohne wer die Nummer 2 ist hinter Riemann?
Antilute ist jetzt wieder dahin gewechselt.
Der ist jetzt wieder da.
Und Michael Esser war da, glaube ich, auch noch, ist es, glaube ich, die Nummer 3 dort. Also hat man auch 3 ganz erfahrene Leute dort dabei. Aber jetzt auch Leverkusen und so, die Bayern ja sowieso, die haben ja auch gewechselt. Und eben auch RB Leipzig hatte ja auch mehrere Torhüter oder 2 Torhüter in dieser Saison schon im Einsatz. Nämlich einmal Janis Blasbich, der eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt hat, wie ich finde. Und sich dann auch völlig zu Recht auch diesen Status als Nahspieler auch erarbeitet hat. Wurde ja damals im November dorthin berufen. Aber seitdem sagen auch einige, die den Club etwas genauer oder etwas intensiver verfolgen, gab es wohl so einen kleinen Leistungseinbruch. Seitdem hat nicht mehr die ganz diese Top-Leistung gezeigt. Und ich dachte eigentlich schon, zum Jahreswechsel wird Peter Gulaschi ins Tor gehen. Kam dann allerdings nicht so. Und dann war es jetzt halt so, dass Janis Blasbich auch keine so gute Rückrunde bisher gespielt. Die ersten 3 Spiele hat RB ja ohnehin verloren. Er hatte auf jeden Fall bei 1-2 Gegentoren seine Aktien mit dran, unter anderem auch gegen Bayer Leverkusen, als man da 3-2 verloren hat und er auch bei einigen Flanken nicht so gut aussah oder Ecken nicht so gut aussah. Na? Und ja, jetzt eben Gulaschi wieder mit dabei. Denkst du, dass Gulaschi jetzt noch bis zum Ende der Saison oder jetzt erstmal bis auf Weiteres spielen wird oder war das nur so eine Eintagsfliege?
Nee, also für den Mann freut es mich natürlich sehr. Ich habe das ja auch mitverfolgt mit seinem Kreuzbandriss und das Reha-Programm und wie der da emotional in seinem hohen Alter ja schon inzwischen und die Jahre, die er bei RB ist, natürlich immer noch rangeklotzt hat, dass er wieder zurück ins Tor kann. Und ich denke mal, an so einfaches Vorbeikommen ist jetzt an Gulaschi ja ohne mehr, auch gerade was die Präsenz da im Strafraum, Spielaufbau, lange Bälle, was er da macht, das hat halt auch Hand und Fuß.
Ja,
das deswegen.
Stimmt. Hat jetzt auch, also es war jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie groß im Tor gefordert wurde. Er hatte, glaube ich, einen so einen Querschläger, den er zu über der Latte lenkt. Ansonsten habe ich gelesen, jetzt 30 Pässe angekommen von 33. Die beiden, die nicht ankamen, waren lange Bälle. Die 3 Stück, die nicht ankamen, waren lange Bälle. Defensiv hat er jetzt 3 lange Bälle abgefangen wiederum, was auch okay ist, also außerhalb des Strafraums. der drei Aktionen. Deswegen auch grundsolide, glaube ich, auch ein guter, eine gute, gutes Comeback da, glaube ich, auch gefeiert. Genau, also ich denke jetzt auch, dass Gulaschi jetzt mindestens mal bis zur Länderspielpause da seine Minuten bekommen wird. Und dann wird man auch sehen, wie es dann darüber hinaus weitergeht. Weil dürfen wir auch nicht vergessen, für ihn ist es auch eine wichtige Saisonphase, weil Ungarn spielt ja auch bei der EM mit. Ist ja mit Deutschland in der Gruppe. Und da will er natürlich auch als ja eigentlicher Kapitän dort der Mannschaft auch seine Nation wieder, dafür seine Nation im Tor stehen. Von daher ist es, glaube ich, auch für ihn schon sehr, sehr wichtig, dass er da jetzt schnell wieder auf die PS einfach auf die Straße bekommt, ne?
Die Kapitänsbinde hat er tatsächlich nicht getragen am Wochenende.
Willi Orban ist Kapitän bei RB. Und da war er auch wieder da, genau. Das hat man halt schon gesehen, dass Orban eine andere, sag ich mal, ja, der Kicker hat geschrieben, der Ruhepol, Willi Orban. und das finde ich, sieht man schon, also so gut ich einige Spieler bei RB auch finde, ob das ein Simakar ist jetzt oder auch Klostermann und so weiter, haben trotzdem alle so ihre Schwächen dort, wo sie eingesetzt werden. Also ich sehe jetzt auch einen Simakar nicht als Rechtsverteidiger, sondern eher den Klostermann als Rechtsverteidiger. Was mir eben bei Willi Orban halt so gefällt, dass er eine andere, ich sag mal, Ernsthaftigkeit hat irgendwie bei seinen Defensivaktionen. Also ist da deutlich besser im Antizipieren langer Bälle. Und vielleicht ist es bei Gulaschi auch so, dass er vielleicht da hinten eine andere Ausstrahlung einfach hat im Vergleich zu seinen Teamkollegen, Janis Blaswig.
Ja.
Kann natürlich auch einfach sein, dass das damit eine Rolle spielte. Aber wir werden auch sehen, wie es da weitergeht für Peter Gulaschi und seinen Verein. Aber bis auf Weiteres, Tino, danke ich dir erstmal, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und hier mit mir dabei gewesen bist.
Ich danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte.
Ja, immer wieder gern. Instagram-Account und alles werde ich natürlich verlinken. Liebe Hörerinnen und Hörer, aber abschließend noch die Frage, Tino, gegen wen geht es denn am Wochenende für dich und deine Budissa?
Wir haben Heimspiel. Wir hatten jetzt am Wochenende erste Nachholer vom letzten Jahr noch, vom letzten Spieltag und jetzt gegen Arnstedt.
Gegen Arnstedt,
Thüringen, ja. Unten. Genau, da sind wir jetzt unter Zugzwang, haben jetzt wichtige Wochen, wo wir wichtige Punkte wiederholen müssen, um unten reinzurutschen.
Aber genau. Ihr habt Heimspiel, ne?
Wir haben Heimspiel, genau.
Dann wer
Sonntag,
da
wir ist... haben jetzt immer alle Heimspiele sonntags. Das haben wir jetzt geändert zur Hinrunde. Genau, und geht heute wieder los.
Sehr gut.
Ich kann jetzt gar nicht so viel vom letzten Wochenende, ich war jetzt gar nicht mit in Krieschow, muss ich mir erstmal heute Feedback holen zur Torhüterleistung.
Dann mach das mal und wer sich das Spiel angucken will oder wer in der Nähe ist, Sonntag 13:30 gegen SV Arnstadt.
Sehr schön.
Genau. Tino, ich danke dir und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann in der nächsten Woche, dann ist Adam wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Oh, Casillas performs a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop.